Habt ihr auch schon mal solche Begegnungen erlebt, die es so richtig in sich hatten, wo man das Gefühl hat, hier geschieht etwas total Unvorbereitetes, Überraschendes, so etwas wie ein heiliger Moment? Wir haben jetzt zu den unterschiedlichsten Menschen im Alltag Kontakt, manchmal ganz spontan, manchmal immer wieder mit den gleichen Leuten. Aber manche dieser Begegnungen, die können es wirklich in sich haben, die können bedeutungsvoll sein. So lebensverändernd, wie wir es bei dieser Frau am Brunnen gerade gehört haben. Ich glaube ja, dass es keine Zufälle gibt, dass sich Gott sehr oft etwas dabei denkt, was wir und wen wir so im Alltag treffen und was wir erleben mit den Menschen, die wir in Kontakt kommen. Und der Herr ist immer dabei. Er geht immer mit. Er fädelt so manche Begegnungen ein und er sieht die Herzen der Menschen, mit denen wir zu tun haben. Ich finde deshalb jeden Tag ziemlich spannend und gehe manchmal so in einen Tag mit der Erwartung, mal gucken, was heute so passiert, mit welchen Menschen ich in Kontakt komme. Gott ist ja immer für eine Überraschung gut. Und in der Regel hat er es mit Liebe zu tun. Ja, und das wissen wir ja, das hören wir immer wieder. Gott ist durch und durch Liebe. Und das stimmt. Das Wichtigste für Gott ist das Lieben. Es ist seine DNA. Es ist sein Wesen. Gottes Blick, Gottes Herz ist immer auf ein Du, immer auf ein Gegenüber ausgerichtet und er will jedem auch von uns zuallererst dieses liebende, annehmende Gegenüber sein. Und das setzt uns frei und befähigt uns auch, einen liebenden, annehmenden Blick für die Menschen um uns herum zu haben. Denn genau dazu hat er uns berufen. Jesus selbst hat uns das vorgelebt, wie wir in unseren Beziehungen leben können. Und sein Geheimnis war, dass er zutiefst im Vater, im himmlischen Vater verankert war. Er ruhte sozusagen in der Vaterliebe Gottes. Er wusste, wer er war. Darin war seine Identität begründet. Er war unabhängig von der Meinung der anderen und er fühlte sich total vom Vater geliebt und auch beauftragt. Er tat nichts ohne den Vater, er sprach kein einziges Wort ohne den Vater. Das lesen wir immer wieder im Johannesevangelium. Nichts ohne den Vater. Und er sah die Menschen, die er traf, durch die Augen des Vaters, durchtränkt von der Liebe und der Sehnsucht, sie mit dem Vater in Verbindung zu bringen. Und kurz bevor er zurückging, in die Ewigkeit, in die Dimension des Vaters, hat er auch seine Nachfolger genau dazu berufen. Wir lesen das in Johannes 20, Vers 21. So wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Also jeder Jesus-Nachfolger lebt in dieser Sendung, in einer Sendung, die vom Himmel aus initiiert wurde. Wir sind also diese Gesandte, von Jesus autorisierte bevollmächtigte Vertreter hier auf der Erde, um Gottes Liebe für andere erlebbar zu machen. Und bei Paulus klingt das so, und das haben wir in den letzten Wochen auch schon öfters gehört, wir sind Botschafter an Christi Stadt. Botschafter, das ist unser Mandat, das ist unsere Ermächtigung. Ein Botschafter vertritt ja immer das Heimatland in einem anderen Ort, in einem anderen Land, wo er gerade lebt. Mit anderen Worten, wir vertreten Jesus hier auf der Erde. Wir sind die Liebesträger, die andere mit Gott in Verbindung bringen dürfen. Wir dürfen etwas vom Himmel hier sichtbar machen. Und ich weiß noch, wie ich am Anfang meines Christseins solche Christen traf, die das wirklich gelebt haben, die begeistert davon erzählten, wie sie mit Menschen in Kontakt kamen und diese Liebe weitergegeben haben, durch Wort, durch Erlebnisberichte, durch Tat. Die haben das umgesetzt und es hat mich immer zutiefst beeindruckt. Und ich dachte lange Zeit, nee, das ist nicht so mein Ding. Das kann ich bestimmt nicht so. Ich habe immer nicht die richtigen Worte, ich fühle mich unsicher und überhaupt meistens fallen mir die Gedanken, die man hätte sagen können in einer Begegnung, immer erst nachher ein. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber danach weiß man plötzlich, ach, da hätte ich doch einhaken können und dieses Beispiel hätte ich doch bringen können. So war das bei mir lange Zeit und ich dachte, nee, das wird nicht so meins werden. Doch im Laufe der Zeit hat mir Jesus gezeigt, dass es überhaupt nicht um mich geht und um meine Fähigkeit und meine Redekunst in dieser Thematik, sondern um ihn und was er schon vorbereitet hat und was er in jeden seiner Kinder schon hineingelegt hat, also auch in mich, und was er entfalten möchte. Und dass er selbst die Hand im Spiel hat, wenn er uns zu Menschen führen will, die er berührt. Und besonders bei denen, wo er schon lange am Herzen am Wirken ist. Gott sucht also nicht meine Fähigkeit, meine Vollkommenheit. Nein, er sucht meine Verfügbarkeit, dass ich mich ihm zur Verfügung stelle. Menschenherzen zu sich ziehen, das ist seine Spezialität. Das ist seine Sache, sein Wirken. Von uns, von mir erwartet er, dass ich mich als Kanal, als Informant, als liebevollen Begleiter für die Suchenden zur Verfügung stelle. Und den Rest will er wirken durch seinen Geist. Ich frage mich trotzdem, warum es manchmal so schwer ist, und es geht mir auch heute noch so, dass ich immer wieder mal so eine Hemmschwelle empfinde, mit Menschen in ein Gespräch zu kommen, von denen ich den Eindruck habe, das würde jetzt passen, das wäre jetzt richtig gut. Ist es die Angst, abgelehnt zu werden oder belächelt zu werden? Oder ist es eher, und das habe ich auch so bei mir schon gesehen, ist es eher die mangelnde Liebe für diese Leute? Fehlt mir die Liebe für sie? Das Herz, das dafür brennt, dass sie mit Gott in Berührung kommen? Diese Sehnsucht, dass es gut wird in ihrem Leben? Dass sie Hoffnung finden? Dass sie Antwort auf ihre Lebensfragen finden? Fehlt mir dieses Brennen? Fehlt mir diese Liebe für die Leute um mich herum? Und ja, manchmal ist das tatsächlich so. Und dann fällt mir Römer 5, Vers 5 ein, wo wir lesen, die Liebe Gottes, die ist schon ausgegossen in unser Herz. Die ist schon da, durch den Heiligen Geist. Okay, aber das heißt, ich sollte gar nicht darum bitten, Herr, gib mir mehr Liebe, gib mir mehr Selbstbeherrschung, gib mir mehr Freundlichkeit zu den Leuten. Denn er hat es ja schon gegeben. Er hat es mir schon geschenkt. Er hat es schon in mein Herz gelegt. Sie ist schon da. Dieses Gebet ist längst beantwortet. Ich sollte eher beten, Herr, das, was du in mich hineingelegt hast durch deinen Geist, setz das frei in mir, nimm mich in Beschlag, sei du die Mitte meines Denkens, meines Fühlens und meines Handelns, dass deine Liebe mich antreibt, dass deine Liebe mich bewegt, dass das die Quelle und die Motivation ist für mich, mit Menschen zu sprechen und ihnen in deiner Liebe zu begegnen. Also habe ich angefangen, anders zu beten. Herr, füll du mich mit dem, was du mir schon geschenkt hast, aus, dass mich das regieren und leiten darf, heute, wenn ich in den Alltag gehe, wenn ich Menschen treffe. Gib mir deinen Blick und dein Herz, dass ich es ergreife, dass ich es in Anspruch nehme, was du schon für mich getan hast und was du schon in mich hineingelegt hast. Und das Spannende ist, dass Jesus uns ja zuspricht, ja, es gibt diese Menschen um dich herum, die auf der Suche sind nach mir. Das Feld ist reif zur Ernte. Es gibt diese Leute, mit denen ich dich in Kontakt bringen will, damit sie etwas von meiner Liebe hören. Es gab schon immer und zu allen Zeiten offene Menschen und Suchende, auch in meinem und in deinem Umfeld. Solche, an denen Gott schon dran ist, am Wirken ist. Und genau die gilt es zu finden. Die möchte ich treffen und denen möchte ich ein Stück weiterhelfen. Die, die Gottes Liebe wollen. Wir müssen uns nicht die Zähne ausbeißen an Menschen, die noch gar nicht reif sind und die gar nicht zuhören wollen. Das hat Jesus auch nicht gemacht. Er hat auch nicht die Pharisäer ständig bombardiert, dass sie ihm doch endlich glauben und nachfolgen sollten. Er ist zu denen gegangen, die ihn gesucht haben, die ihn gebraucht haben, die ihn gewollt haben, die diese Sehnsucht hatten nach Liebe, nach Versöhnung, nach Frieden und Hoffnung. Also darum geht es, die herauszufinden, wo Gott schon am Wirken ist und wo wir einen Schritt weiterhelfen können. Deswegen ist es ein guter Start in den Tag, morgens zu sagen, Herr, bei welchen Menschen in meinem Umfeld bist du denn schon dran? Wo bist du denn schon am Wirken? Gibt es da jemanden in meinem Büro, in der Uni, in der Schulklasse oder in der Nachbarschaft, in meiner Verwandtschaft? Ist da jemand, an dessen Herz du schon wirkst, der schon auf der Suche ist nach Wahrheit, nach Sinn, nach Frieden? Lass mich diese Person doch erkennen und schenk mir doch vielleicht auch einen Namen, damit ich anfangen kann, dafür zu beten. Ich habe das eine Weile gemacht, dass ich gefragt habe, Herr, in meiner Nachbarschaft, in meinem Häuserblock, welche sind denn da von dir schon vorbereitet? Und dann habe ich so 2, 3 Namen im Laufe der Zeit immer wieder so empfunden. Und dann habe ich angefangen, für diese Menschen wochenlang, monatelang zu beten. Und wisst ihr, wenn man anfängt, für Menschen so intensiv zu beten, dass Gott sie berührt, sie aufschließt, dass es eine heilige Begegnung vielleicht gibt, dann ändert sich etwas in mir, den Leuten gegenüber, aber auch bei den anderen. Und plötzlich sieht man die mehr, hat man die mehr im Blick, dann entsteht ein Kontakt. Und man kommt in Smalltalk und man kommt plötzlich in tiefere Gespräche und man merkt, ja, das ist relativ einfach, weil Gott schon seine Hand im Spiel hat. Rechnen wir damit, dass Gott uns diese Menschen zeigt und beten wir eine Weile für sie. Und dann können wir ganz gespannt sein, was Gott dann vorbereitet hat und wie wir dann liebevoll in Kontakt mit ihnen gehen können, auch mal praktische Hilfe anbieten können, Zeit verbringen können und plötzlich öffnen sich Herzen. Das wird nicht jeden Tag und nicht immer so sein, aber es gibt diese Momente und um die geht es. Jesus hat uns selbst vorgelebt, wie offen er für Suchende war. Sein Weg führte durch Samaria, eine Gegend, von der wir ja wissen, dass die Juden die gerne mieden, weil die sich ja nicht wohlgesonnen waren. Und die lebten unterschiedliche theologische Überzeugungen, die beteten Gott an verschiedenen Stellen an, die Samaritaner und auch die Juden. Und da war nicht viel Gemeinsames, aber dort steht, Jesus musste durch Samaria gehen, er musste. Manchmal führt uns der Heilige Geist in Situationen, die erst einmal unpassend und unbequem aussehen. So wie bei dieser Begegnung mit dieser Frau. Ihr Herz war vorbereitet und deswegen musste Jesus durch Samaria gehen und diese Frau am Brunnen treffen. Er hatte einen Blick für diese Frau. Er sah sie. Sie kam mittags in der Mittagshitze alleine zum Brunnen. Und Jesus sah sie und sprach sie an. Er hatte sie auf dem Schirm. Das war eigentlich ein No-Go. Er als Rabbi und dann auch noch Jude und spricht eine samaritanische Frau an. Das ging überhaupt nicht in der damaligen Zeit. Und dann auch noch eine Frau, die in der Mittagszeit kommt. Das heißt, da stimmt was nicht bei der. Normalerweise kommen die Frauen morgens früh, wenn es kalt ist und dann auch, oder wenn es nicht so heiß ist, und auch noch mit mehreren zusammen. Aber allein und in der Mittagszeit, da ist was nicht in Ordnung. Da muss was nicht stimmen bei der. Aber Jesus nahm sie wahr und fing ein Gespräch an. Entgegen der gesellschaftlichen Ordnung war er bereit, etwas Unbequemes zu tun. Obwohl er von der Reise vermutlich erschöpft und hungrig war, die Jünger waren ja schon auf dem Weg, um was zu essen zu organisieren, war er offen für das, was der Vater vorbereitet hatte. Er hätte sich eine Ruhepause nehmen können, klar. Er hätte die Frau auch ignorieren können. Aber er sah sie mit ihrer inneren Not und er war bereit, sich unterbrechen zu lassen in seinem eigenen Bedürfnis. Und das ist so typisch für Jesus. Er lässt sich so gerne unterbrechen von denen, die wirklich nach ihm suchen. Ich denke an die blutflüssige Frau, die Jesus unterbrach, sich an sein Gewand warf, obwohl er gerade auf dem Weg war, ein Mädchen, was im Sterben lag und schon verstorben war eigentlich, zum Leben zu erwecken, die Tochter des Jairus. Und er nahm sich da trotzdem Zeit, stellte die Würde und die Gesundheit dieser Frau wieder her. Oder ich denke an Bartimäus, der schrie nach Jesus und die Jünger waren total genervt und haben gesagt, halt die Klappe, der hat zu tun, der Meister, du kannst ihn jetzt nicht stören. Aber Jesus hörte, blieb stehen, heilte den Bartimäus, weil er die Sehnsucht in diesem Mann gesehen hat. Und auch Zachäus, der Außenseiter, der auf den Baum kletterte, um Jesus sehen zu wollen, auch dafür nahm sich Jesus Zeit. Also Jesus ließ sich jedes Mal unterbrechen und war offen für diese Menschen. Er sah die Kontakt zu ihm wollten. Ihr Lieben, das ist eine echte Herausforderung für mich. Hab ich einen Blick für diese Menschen? Bin ich für unvorhergesehene Begegnungen offen? Bin ich bereit, mich in Alltagsdingen und Wegen unterbrechen zu lassen, wenn Jesus mir Menschen in den Weg stellt? wo er schon am Wirken ist, auch wenn es erstmal unbequem ist. Ich war einmal auf einem Weg zu einem Vortrag im Zug und wollte während der Fahrt noch meinen Text durchlesen und brauchte Ruhe. Und ich war froh, dass niemand neben mir saß, ein relativ ruhiges Abteil. Auf einmal kam beim nächsten Bahnhof eine Schulklasse, Grundschüler, in mein Abteil. Und ich dachte, oh nee, das darf ja wohl nicht wahr sein. Jetzt ist es wahrscheinlich aus mit der Ruhe. Insgeheim hoffte ich noch, dass mein Nebensitz frei bleibt. Aber nein, prompt pflanzte sich so ein 10-Jähriger ungefähr neben mich und fing auch sofort auf der Stelle an, seinen Rucksack auszupacken mit ganz vielen Süßigkeiten. Und zwar hochwertige Süßigkeiten. Gummibärchen aller Art, Toblerone, Schokolade und alle möglichen Sachen und fing an, das großzügig seinen Klassenkameraden drumherum zu verteilen. Und ich wunderte mich und dachte, das ist aber ungewöhnlich, dass jemand so seine Süßigkeiten so verschenkt. Und auch mir hat er es dreimal angeboten. Möchten Sie nicht auch ein Stück? Und ich habe immer ziemlich distanziert abgelehnt, etwas genervt, weil ich eigentlich meinen Vortrag lesen wollte. Und dann merkte ich, dass der Geist Gottes mir zuflüsterte: Birgit, dieser Junge, der sucht Aufmerksamkeit. Sein Verhalten zeigt eine Sehnsucht. Sieht mich jemand? Bin ich jemandem wichtig? Spätestens jetzt habe ich verstanden, dass ich mein Skript weglegen musste. Und dann fing ich ein Gespräch mit ihm an und habe ihn gefragt, wo sie denn hinfahren, und nach seiner Familie ein bisschen gefragt. Und plötzlich sagte er mit ganz traurigen Augen: Ja, meine Eltern haben sich gerade getrennt und mein Vater hat mir noch nicht mal zum Geburtstag geschrieben. Und in diesem Moment spürte ich so diesen Schmerz des Jungen und diese Traurigkeit. Und ich wusste, warum er sich so verhalten hat. Es war ein einziger Schrei danach: Bin ich denn noch wichtig für jemanden? Sieht mich jemand? Nimmt mich jemand wahr? Und dann habe ich ihm erzählt: Weißt du, ich kenne einen Vater im Himmel, der immer, immer an uns denkt und der mit offenen Armen und Herzen auf uns wartet und der dich bedingungslos lieb hat. Und er hat sich in Jesus gezeigt. Und dann habe ich ihm von Jesus erzählt. Und dass dieser Vater im Himmel immer ansprechbar ist. Und dass auch er diesen Vater im Himmel kennenlernen kann und ansprechen darf. Und er hörte so gut zu. Die anderen Kinder spielten keine Rolle mehr für ihn. Und dann schaute er mich an und fragte: Glauben Sie das wirklich? Und ich sage: Ja, ich habe es erlebt. Und das gilt auch dir. Leider musste ich dann aussteigen. Aber ich dachte noch lange an diesen kleinen Kerl und habe einige Zeit noch für ihn gebetet. Es war eine unbequeme Unterbrechung für mich, aber vom Heiligen Geist vorbereitet und hoffentlich für den Jungen ein erster Schritt in Richtung Vertrauen zu Gott. Ich möchte in Zukunft solche Momente nicht verpassen und offen für so etwas sein, weil es ja sein kann, dass Gott etwas vorbereitet hat. Zurück zu Jesus, zur Frau am Brunnen. Jesus findet einen ganz einfachen Anknüpfungspunkt als Gesprächseinstieg. Er zeigt sich sogar verletzlich, weil er Durst hat und um Hilfe bittet. Er begegnet der Frau ganz menschlich: Kannst du mir Wasser geben? Bitte gib mir Wasser. Das heißt für uns, wenn wir in Kontakt mit Menschen sind, dass es gut ist, hinzuschauen: Gibt es vielleicht ein Thema, wo wir anknüpfen können, wenn wir in einer Begegnung sind? Gibt es etwas, was oben aufliegt? Kann ich auf etwas Bezug nehmen, was mir auffällt beim Gegenüber? Oder kann ich mich vielleicht auch mal verletzlich zeigen, wenn ich etwas mitteile, was auf eine Erfahrung bei mir hinweist? Ich gehe jeden Tag spazieren. Das ist so ein tägliches Ritual von mir, so 40 Minuten in einen Park. Und da trifft man ja immer so verschiedene Menschen, manchmal auch die gleichen. Und da ist so eine Frau, die treffe ich dann auch öfters beim Laufen. Und ich habe ihr mal Smalltalk gemacht, Hallo gesagt, gegrüßt, dann haben wir mal ein paar Minuten geschwätzt, so sagen die Hessen. Ich komme ja eigentlich aus Hessen. Und dann war es aber dann schon. Und an einem Tag vor einiger Zeit kam sie mit mir mit Maske entgegen und ich fragte: Oh, ist was passiert? Geht es Ihnen nicht gut? Und dann erzählte sie mir von ihrer neuerlichen, sehr schweren Krebserkrankung. Und das hat mich auch wirklich zutiefst berührt, weil das klang ziemlich dramatisch. Und ja, dass sie so verzweifelt ist. Und eine Weile habe ich zugehört und Mitgefühl gezeigt und nachgefragt. Und dann dachte ich, Ja, jetzt wäre es ja an der Zeit, dass ich mal erzähle, vielleicht, wie ich damit umgehe und habe überlegt, Herr, wie mache ich das? Wie kriege ich jetzt die Kurve? Und dann habe ich so einen Satz einfach eingefügt. Wissen Sie, ich habe erlebt, dass wenn ich verzweifelt bin, dann kann ich mich an Gott wenden, den ich vor ein paar Jahren erfahren und erlebt habe und seitdem mit ihm unterwegs bin. An Gott, so wie er sich in Jesus Christus gezeigt hat. Sie hörte sehr offen zu und dann habe ich ein paar Sätze dazu gesagt, dass ich meine Nöte und meine Verzweiflung, die ich schon so erlebt habe, bei ihm im Gebet abladen kann und dann häufig diesen tiefen Frieden erfahre, der bleibt, auch dann, wenn die Situation sich nicht gleich ändert, und eine Kraft, da durchzugehen. Nachdem ich das erzählt hatte, nur ganz kurz, sagte sie, ja, wissen Sie, ich bete ja auch so manchmal, aber ich weiß nicht, ob es nur bis zur Decke geht oder ob Gott mich hört. Und da war ich ganz überrascht, weil damit hatte ich gar nicht gerechnet. Sie betet, das heißt, da ist jemand, der schon bei Gott Hilfe sucht. Und daran konnte ich weiter anknüpfen und ihr erzählen, dass es um eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus geht, dass er erfahrbar ist, dass er in unser Leben kommen will und uns begleiten will, auch durch auch die tiefen Zeiten hindurch. Sie war sehr, sehr dankbar. Und ich durfte ihr noch ein Buch vorbeibringen, einen Tag später, wo Menschen das beschrieben haben, wie sie zu Jesus Christus gefunden haben. Bei einem weiteren Spaziergang haben wir das Thema weiter vertieft und dann habe ich gesagt, Sie wissen ja, dass ich auch mit Gott unterwegs bin, so wie er sich in Jesus gezeigt hat. Darf ich denn jetzt mal für Sie beten, für Ihre Erkrankung, dass Sie Kraft und Hilfe bekommen, da durchzukommen? Und dann standen wir da so auf dem Weg, Leute gingen an uns vorbei und das war egal. Sie sagt, ja, bitte. Und dann durfte ich ganz kurz für sie beten, dass Gott sie berührt und stärkt und ihr durchhilft. Und ich treffe sie immer wieder mal und wir sind noch nicht zu Ende. Es muss noch weitergehen. Aber ich habe gemerkt, da war jemand auf der Suche nach Hilfe bei Gott. Und dann ist es einfach. Wenn er seine Hand im Spiel hat, ist es einfach. Grundsätzlich finde ich eine Bibelstelle sehr hilfreich für Gesprächseinstiege, die in Jakobus 1, Vers 17 steht. Da steht, dass alles Gute von Gott kommt. Alles Gute. Das heißt, wenn ich beim anderen etwas sehe, was gut ist, was wahr ist, vielleicht erlebte Hilfe, die er erfahren hat, Gründe zum Freuen, Staunen über irgendetwas, eine freundliche Bemerkung, all da. Daran kann man anknüpfen. Überall, wo etwas mit Wahrheit, mit Licht, mit Gerechtigkeit und mit Schönheit verknüpft ist, ist ja Gott im Spiel. Das kommt ja von Gott, alles Gute kommt von Gott, also kann man da auch dieses Thema mit einbringen. Und Jesus greift das Thema Wasser und Quelle auf bei der Frau am Brunnen. Die Quelle, die den Lebensdurst stillt. Er benutzt dann die Brunnensituation, um die Sehnsucht der Frau nach erfülltem Leben anzusprechen. Und sie geht darauf ein und sagt sogar, gib mir solches Wasser. Das heißt, sie war suchend. Und dann geht Jesus weiter und deckt ihr Problem auf. Er bittet sie, ihren Mann zu holen und es wird deutlich, dass sie momentan in keiner Ehe, sondern in einer eheähnlichen Beziehung lebt. Nun, wenn wir mit Menschen im Gespräch sind, dann wissen wir ja nicht unbedingt so etwas Persönliches, aber der Geist Gottes ist ja in unserem Leben und wir können, während wir mit einem Menschen sprechen, gleichzeitig mit dem Geist Gottes in Kontakt sein und können sagen, Herr, was braucht dieser Mensch? Gibt es ein Thema, was ich ansprechen soll? Gib mir eine Idee, was jetzt dran ist, was von dir kommt, wo ich weiterhelfen kann. Hören wir also auf dieses Flüstern, das innere Flüstern des Heiligen Geistes und dann wird er uns führen und wird uns eine Idee geben, wie wir ihnen vielleicht das Evangelium auch nahe bringen können. Ich habe eine Weile eine muslimische Frau begleitet, der ich helfen wollte, Deutsch zu sprechen und eines Tages erzählte sie mir auch beim Spaziergang, dass sie so verzweifelt ist über und so frustriert ist über ihre zerbrochene Beziehung. Und dann fragte ich sie, was ist denn da deine größte Herausforderung, die du da jetzt durchmachst? Und dann sagte sie, ja, dass ich nicht vergeben kann. Und das war ja so eine Steilvorlage, das Wort vergeben. Und dann fragte ich, darf ich dir erzählen, was ich da für eine Antwort gefunden habe zum Thema Vergebung? Ja, sagt sie. Und dann habe ich gesagt, es ist eigentlich ganz leicht zusammengefasst in 4 Punkten. Und der erste Punkt ist, dass Gott der Urheber alles Seins, von seinem Wesen her Liebe ist. Und dass er sich für dich als Mensch entschieden hat und in eine persönliche Beziehung zu dir kommen möchte, um dir sinnerfülltes Leben zu schenken. Gott liebt dich. Aber das Problem ist, und das ist schon das zweite Bild, und ich habe ihr diese Zeichnung in den Sand gemalt, weil wir gerade auf so einem Sandweg waren, dann konnte ich mit so einem Stöckchen das in den Sand zeichnen. Das zweite ist, wir sind abgeschnitten von Gott, da ist eine Trennung zwischen uns und Gott. Wir erfahren diese Liebe nicht und diese Kraft, die von Gott kommt, und diese Vergebungsfähigkeit und die Hoffnung, die er schenken will. Wir leben als Egoisten, wir sind in Beziehungsstörungen zu uns selbst, zu anderen Menschen und auch zu Gott. Und wir leben an dem vorbei, was sich Gott eigentlich gedacht hat. Aber, und das ist das dritte Symbol, das Kreuz, das schmälert Gottes Liebe nicht, dass wir von ihm getrennt sind. Im Gegenteil, er hat gesagt, ich zeige euch, wie Leben geht. Ich zeige euch, wie meine Liebe gedacht ist. Ich werde Mensch, ich komme zu euch. Und zeige mich in der Person von Jesus Christus. An seinem Leben können wir sehen, wie Liebe geht und wie Vergebung geht. Und dann habe ich ihr kurz erzählt, dass Christus auch für den Mist in unserem Leben aufgekommen ist, indem er gesagt hat, ich bezahle die Rechnung dafür. Ich nehme das mit in den Tod am Kreuz. Und er ist nicht im Tod geblieben, sondern er ist auferstanden, habe ich ihr dann erklärt. Und deshalb ist er heute erfahrbar und erlebbar. Und dann kommt das letzte Zeichen, das Fragezeichen. Verstehst du das? Hast du das so schon mal gehört? Hilft dir das weiter bei deiner Frage? Weil wenn du die Vergebung durch Christus selbst erlebt hast, wird er dir zeigen, wie du anderen Menschen vergeben kannst. Und sie war so berührt. Sie sagte, das gibt's bei mir nicht im Islam. Das habe ich noch nie gehört. Ja, das ist es. Und dann durfte ich ihr ein Neues Testament schenken und dann hat sie auch schon 2-mal Online-Gottesdienste hier mit angehört und sie prüft es noch, ob sie diesen Bruch zur eigenen Kultur schafft. Aber sie weiß, dass Jesus die Antwort ist. Also bete ich weiter für sie und hoffe, dass Gott ihr Herz berührt. Es ist wichtig, dass wir in ganz kurzen Worten das Evangelium so weitergeben können. Wir müssen nicht unser gesamtes Wissen über jemanden ausschütten. Wir wollen ja auch keinen belehren, wir sind ja nicht Besserwisser. Was wir wollen ist, Menschen mit Jesus in Berührung bringen, freundlich, einladend, sodass sie die Sehnsucht danach bekommen, ja, diesen Christus brauche ich auch. Manchmal ist es auch hilfreich, Fragen zu stellen. Hattest du schon mal die Gelegenheit, von Jesus Christus zu hören? Oder wenn es einen Gott gibt, wie müsste der denn sein, deiner Meinung nach? Ja, so eine Frage. Und dann kann man sehen, ja, wie denkt der andere? Wo steht der andere? Wie kommt man da ein Stück weiter? Oder einfach fragen, darf ich dir mal erzählen, was ich so spannend an diesem Jesus Christus finde? Viele Menschen sagen, ja, okay, kannst ja mal machen. Und dann können wir in kurzen Punkten das Evangelium weitergeben. Zurück zu Jesus und der Frau. Er hat die Frau nicht verurteilt oder klein gemacht. Nein, aber er hat ihre Sehnsucht geweckt, die wahre Quelle des Lebens kennenzulernen. Und das zeigt mir auch, wie wichtig es ist, dass wir niemals auf andere Menschen hinabsehen, sie bewerten, sie verurteilen, auch wenn sie noch so schräg drauf sind. Es geht immer darum, wenn wir mit Menschen in Kontakt sind, dass wir sie ihnen mit Respekt und mit Wertschätzung begegnen und etwas von der Liebe Gottes leben und zeigen, sodass sie Sehnsucht danach bekommen, dass wir einen Unterschied machen. Sehnsucht beim anderen wecken, ja, diesen Gott, von dem möchte ich mehr hören. Und unser Gegenüber spürt übrigens ganz gut, ob wir nur etwas überstülpen wollen und was abladen wollen oder ob wir wirklich ein Herz haben, das dafür brennt, dass der andere ein gutes Leben und Antworten auf seine Lebensfragen findet, dass der andere Gottes Liebe erfährt. Und selbst wenn unser Gegenüber nicht so offen reagiert wie bei der Samaritanerin hier, dann kann die Begegnung mit einem Menschen, auch wenn er noch sehr distanziert ist vielleicht, trotzdem wie ein Puzzlestein in seinem Lebensbild sein. Und es kann sein, dass noch viele andere Puzzlesteine im Laufe der Jahre in sein Lebensbild gesetzt werden, bis er mehr und mehr versteht vom Evangelium und sich öffnet. Aber dein Erfahrungsbericht, dein Zeugnis, da wo du etwas erzählt hast, kann ein ganz entscheidendes Teilchen gewesen sein, auf das andere wieder aufbauen können. Und manchmal geschieht es, dass man den letzten Stein setzen darf. Da ist jemand schon so vorbereitet, der muss eigentlich nur noch wissen, wie man jetzt Jesus in sein Leben einlädt. Und dann ist es immer das Schönste, wenn man das erfährt. Aber manchmal setzen wir die unterste Linie eines Puzzlebildes. Und es dauert und dauert, bis der andere weiterkommt und sich öffnet. Und manchmal weiß man das gar nicht, ob er weitergeht. Aber da können wir dranbleiben, beten für die Leute. Sie segnen, wenn wir sie sehen, immer wieder mal was erzählen, hier und da, ohne aufdringlich zu werden, mal ein gutes Buch verschenken. Ich bin durch ein Buch zum Glauben gekommen, also deswegen ist das ein ganz toller Weg auch, Menschen zu inspirieren und zu vertrauen, dass wir die Ergebnisse Gott überlassen dürfen. Er zieht die Menschen zu sich. Wir sind Botschafter an seiner Stadt, aber er wirkt. Und das ist sehr entspannend in dieser ganzen Thematik. Wir müssen nichts erzwingen. Wir dürfen es in Gottes Hand lassen. Und erst in der Ewigkeit, ihr Lieben, da werden wir es dann sehen, wie diese Puzzlesteine zusammengewirkt haben und wo wir Menschen treffen, mit denen wir auch mal in Berührung kamen. Und das wird ein Staunen geben, glaube ich. Amen. Bevor wir jetzt mit dem Lobpreis anfangen, möchte ich euch noch drei Gedanken mitgeben, die ihr in dieser Zeit bewegen könnt. Fragt doch mal den Herrn, fehlt mir dieses Brennen und diese Liebe für die Menschen? Jesus, entzünde das neu in mir. Danke, dass du es in mich hineingelegt hast, aber es soll mich regieren, es soll mich antreiben. Die zweite Überlegung, bin ich bereit, mich unterbrechen zu lassen? Ja, Herr, ja. Ich will lernen, mich unterbrechen zu lassen, wenn du etwas vorbereitet hast. Und der dritte Gedanke, vielleicht gibt es eine Person in deinem Umfeld, vielleicht gibt er dir einen Namen, der dir plötzlich kommt, für den du in der nächsten Zeit beten kannst. Und dann schauen, wie sich da etwas entwickelt und sich vielleicht ein heiliger Moment ergibt.